NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Helmut Krauss liest den 10. von 13 Abschnitten aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner. Liegt wirklich ein Fluch auf dieser Seefahrt? Es gibt kaum Fahrtwind und geheimnisvolle Strömungen bringen das Schiff vom Kurs ab. Auch das Tropenfieber bricht wieder aus. Noch vertraut der junge Kapitän auf die vermeintlich reichlichen Chininvorräte, bis er die entsetzliche Entdeckung macht, dass die Flaschen zwar ein weißes Pulver, aber kein Chinin enthalten. Der erste Offizier Burns glaubt, jener verstorbene Kapitän, der das Schiff verfluchte, habe die Tat begangen. Sein Grab liege nämlich genau auf dem Kurs des Schiffes, bei 8 Grad 20 Minuten nördlicher Breite. Diese Linie könne nicht überschritten werden, solange der Tote seine Macht über das Schiff ausübe. Der junge Kapitän versucht, dieser Annahme zu widerstehen, aber Burns beharrt darauf. Ich habe ja immer gesagt, dass er zu so etwas fähig ist.
Ich war grenzenlos entrüstet. Und der freundliche, teilnahmsvolle Arzt, der einzige mitfühlende Mann, den ich je kennengelernt hatte, statt jenen warnenden Brief zu schreiben, diese verfeinerte Art des Mitgefühls, hätte er doch eine richtige Inspektion vornehmen können. Warum tat er das nicht? Doch ganz nüchtern betrachtet wäre es unfair, dem Doktor Vorwürfe zu machen. Die Arzneikiste war mit allem, was die Behörde vorschreibt, vollzählig ausgerüstet. Es gab nichts, absolut nichts, was auch nur den leisesten Verdacht hätte erwecken können. Der Einzige, dem ich es nie würde verzeihen können, war ich selbst. Man sollte niemals etwas als selbstverständlich betrachten. Ich musste mir ewige Vorwürfe machen. »Ich glaube, es ist alles meine Schuld«, rief ich aus. »Meine allein und sonst niemandes, das ist meine Überzeugung. Ich werde es mir nie verzeihen können.« »Das ist doch Unsinn, Herr Kapitän«, sagte Burns wütend. Und erschöpft fiel er nach dieser Anstrengung in seine Kissen zurück. Er schloss die Augen und keuchte angestrengt. Diese Geschichte, diese abscheuliche Überraschung hatte auch ihn erschüttert. Als ich mich abwandte, um zu gehen, bemerkte ich, wie mich Ransom verblüfft ansah. Er konnte ermessen, was es bedeutete. Dennoch gelang es ihm, sein freundliches, wehmütiges Lächeln hervorzubringen. Dann ging er in seinen Pantry zurück und ich stürzte wieder an Deck, um zu sehen, ob etwas Wind aufgekommen sei, irgendeine Regung der Luft, irgendein Atemzug unter dem Himmel, irgendein Zeichen der Hoffnung. Doch wieder begegnete mir tödliche Stille. Nichts hatte sich verändert, außer dass ein anderer Mann am Ruder stand. Er sah elend aus, hing in seinem Zeug und schien sich eher an den Spaken des Steuerrades festzuhalten, als dass er sie in der Gewalt hatte. Ich sagte zu ihm, »Sie dürften gar nicht am Ruder stehen.« »Es geht schon, Herr Kapitän«, sagte er mit schwacher Stimme. Es gab hier in Wirklichkeit auch nichts zu tun für ihn, denn das Schiff hatte keine Fahrt mehr. Es lag mit dem Bug nach Westen. Wie immer war Koh Ring über dem Heck in Sicht, mit noch ein paar kleinen Inseln, die in der hellen Sonnenglut wie schwarze Punkte vor meinen bekümmerten Augen flimmerten. Außer diesen kleinen Flecken Landes war nicht ein Punkt am Himmel, nicht ein Punkt auf dem Wasser, nicht ein Hauch Dunst, nicht eine Spur Rauch, kein Segel, kein Boot, kein menschlicher Laut, kein Lebenszeichen. Nichts. Die erste Frage war, was tun? Was konnte man tun? Offenbar war das Wichtigste jetzt, die Mannschaft in Kenntnis zu setzen. Das tat ich noch am selben Tage. Ich wollte vermeiden, dass sich Gerüchte verbreiteten und ihnen die Wahrheit selbst sagen. Zu diesem Zweck wurden sie auf dem Achterdeck versammelt. Als ich im Begriff war, an Deck zu gehen, um zu ihnen zu sprechen, erkannte ich plötzlich, dass es fürchterliche Augenblicke im Leben gibt. Kein geständiger Verbrecher, ist jemals von dem Gefühl seiner Schuld so bedrückt gewesen, wie ich es in diesem Augenblick war. Vielleicht blieb deswegen mein Gesichtsausdruck so unbeweglich, meine Stimme schroff und nüchtern, als ich ihnen erklärte, dass ich den Kranken nicht mehr mit Medikamenten helfen könne. Was anderweitige Hilfe betraf, so wussten sie, dass ihnen so viel Pflege gewährt wurde, als nur möglich war. Wenn sie mir hierauf jedes einzelne Glied ausgerissen hätten, würde ich es für gerechtfertigt gehalten haben. Doch das Schweigen, das auf meine Worte folgte, war fast schwerer zu ertragen als der zornigste Aufruhr. Der ungeheuer schwere Vorwurf, der in ihrem Schweigen lag, war für mich niederschmetternd. Doch es stellte sich heraus, dass ich mich irrte. Mit einer Stimme, der ich nur mit großer Mühe Festigkeit zu geben vermochte, fuhr ich fort. Ich nehme an, Leute, ihr habt verstanden, was ich euch gesagt habe, und ihr wisst, was es bedeutet. Ein oder zwei Stimmen waren zu hören, die da sagten: Jawohl, Herr Kapitän, wir verstehen. Sie hatten nur deswegen geschwiegen, weil sie dachten, man erwarte gar keine Antwort von ihnen. Und als ich ihnen sagte, dass ich die Absicht hätte, Singapur anzulaufen und dass die beste Chance für Schiff und Besatzung gegeben sei, wenn wir alle, Kranke und Gesunde, unser Möglichstes täten, aus dieser Lage heraus und weiterzukommen, wurde ich durch ein leises, zustimmendes Gemurmel hierzu ermutigt. Und eine laute Stimme rief: Sicherlich ist das eine Möglichkeit, aus diesem verdammten Loch herauszukommen. Hier ein Auszug aus den Notizen, die ich damals niederschrieb. Endlich ist Koring aus Sicht gekommen. Ich glaube nicht, dass ich die letzten Tage mehr als 2 Stunden im Ganzen unter Deck gewesen bin. Ich bleibe natürlich Tag und Nacht oben und die Nächte kreisen in unablässiger Folge über uns. Ob lange oder kurze Zeit, wer kann es sagen? Jeglicher Zeitbegriff geht verloren in der Eintönigkeit des Wartens, Hoffens und sehnlichen Wünschens, das nur ein Ziel hat, das Schiff nach Süden zu bringen. Das Schiff nach Süden bringen. Alles hat eine seltsam mechanische Auswirkung auf uns. Die Sonne steigt und sinkt, und die Nacht kommt und geht über unseren Köpfen, als ob jemand unter dem Horizont an einer Kurbel drehte. Es ist das kleinlichste und aussichtsloseste, das ich je erlebt habe. Und während dieser jämmerlichen Aufführung gehe ich an Deck hin und her, hin und her. Wie viele Meilen bin ich auf den Planken dieses Schiffes gelaufen? Eine hartnäckige Pilgerreise reiner Unrast, die nur durch kurze Besuche bei Burns unterbrochen wird. Ich weiß nicht, ob ich es mir nur einbilde, aber er scheint mir von Tag zu Tag kräftiger, substanzieller zu werden. Er spricht nicht viel, denn unsere Lage ist in der Tat nicht dazu angetan, leeres Geschwätz zu machen. Dies fällt mir sogar bei der Mannschaft auf, wenn ich sie an Deck umhergehen oder sitzen sehe. Die Leute reden nicht mehr miteinander. Wenn es ein unsichtbares Ohr gäbe, das auf das Raunen der Erde lauscht, dann würde dieses Schiff der schweigsamste Fleck darauf sein. Nein, Burns hat mir nicht viel zu sagen. Er sitzt in seiner Koje, sein Bart ist verschwunden, aber der Schnurrbart leuchtet feuerrot. Und auf seinem kreidebleichen Gesicht liegt ein Ausdruck schweigsamer Entschlossenheit. Ransom sagt mir, dass er das ganze Essen, das ihm gebracht wird, bis auf den letzten Happen verschlingt, aber dass er augenscheinlich sehr wenig schläft. Sogar nachts, wenn ich hinuntergehe, um meine Pfeife zu stopfen, bemerke ich, dass er, obgleich dösend auf dem Rücken liegend, immer noch sehr entschlossen aussieht. Wenn er wach ist, wirft er mir einen ärgerlichen Seitenblick zu, als hätte ich ihn bei einer anstrengenden geistigen Tätigkeit gestört. Bin ich wieder an Deck, begegnet meinem Blick dieselbe Gruppierung der Sterne. wolkenlos, unendlich ermüdend. Es ist alles da. Sterne, Sonne, Meer, Licht, Finsternis, Himmelsraum und Wasserwüste, das gewaltige Werk der sieben Tage, in das der Mensch anscheinend ungeheißen hineingestolpert ist. Oder man hat ihn hineingelockt, so wie ich auf dieses furchtbare, vom Tode verfolgte Schiff gelockt worden bin. Der einzige Lichtblick nachts war auf dem Schiff die Kompasslampe, die das Gesicht des Rudermannes beleuchtete. Wir anderen waren in der Dunkelheit verloren. Ich auf der Poop hin und her gehend und die an Deck herumliegende Mannschaft. Alle waren durch die Krankheit so geschwächt, dass keine geregelten Wachen mehr gegangen werden konnten. Wer sich noch auf den Beinen halten konnte, blieb die ganze Zeit auf Wache und hielt sich irgendwo an Deck im Schatten auf, bis sie einen Befehl, den ich mit lauter Stimme gab, auf ihre entkräfteten Beine brachte. Eine taumelnde kleine Gruppe, die sich geduldig auf dem Schiff umherbewegte und von der kaum ein Murmeln oder Flüstern zu hören war. Und jedes Mal, wenn ich meine Stimme erheben musste, geschah es mit heftigen Gewissensbissen und Mitleid. Gegen 4 Uhr morgens leuchtete dann vorn in der Kombüse Licht auf. Der nie versagende Ransom mit dem unruhigen Herzen, gefeit, heiter und tätig, bereitete den ersten Kaffee für die Leute und brachte bald darauf auch mir eine Tasse Kaffee auf die Poop. Erst dann erlaubte ich mir, mich in den Liegestuhl zu setzen und einige Stunden richtig zu schlafen. Ohne Zweifel musste ich vorher aus reiner Erschöpfung ein paar Mal eingenickt sein, wenn ich mich gegen die Reling lehnte. Aber offen gestanden merkte ich das gar nicht oder erst dann, wenn ich beim Auf- und Abgehen vor Schmerz zusammenzuckte. Etwa von 5 Uhr an bis kurz nach 7 pflegte ich dann ganz offen unter den verblassenden Sternen zu schlafen. Gewöhnlich sagte ich dann zum Rudersmann: »Rufen Sie mich, wenn etwas los ist.« Und mit dem Gefühl, dass es für mich keinen Schlaf mehr auf dieser Erde gäbe, ließ ich mich dann in den Liegestuhl fallen und schloss die Augen. Und hierauf hörte und sah ich nichts mehr, bis ich zwischen 7 und 8 Uhr jemand meine Schultern berühren fühlte und aufblickend in Ransoms Gesicht schaute, der mich mit einem schwachen, wehmütigen Lächeln und den freundlichen grauen Augen ansah, als freue er sich voller Mitgefühl über meinen Schlummer. Zuweilen kam der zweite Steuermann herauf und löste mich beim ersten Morgenkaffee ab. Doch es war ja ziemlich einerlei, denn meistens war es totenstill. Oder es wehte ein so schwacher und unbeständiger, wechselvoller Wind, dass es nicht der Mühe wert war, die Brassen überhaupt anzurühren. Wenn überhaupt einmal etwas stetiger Wind aufkam, konnte ich mich darauf verlassen, dass der Rudersmann mich mit dem Ruf warschaute: »Segel stehen alle back«, was mich wie ein Trompetenstoß einen Fuß hoch vom Deck aufspringen ließ. Ich glaube, diese Worte hätten mich selbst aus dem ewigen Schlaf hochgejagt. Aber es geschah nicht oft. Nie wieder habe ich seitdem solche windstillen Sonnenaufgänge erlebt. Und wenn der zweite zufällig einmal an Deck war, gewöhnlich war er von 3 Tagen nur an einem fieberfrei, fand ich ihn gewöhnlich halb bewusstlos am Oberlicht sitzend, während er mit einem idiotischen Ausdruck im Gesicht auf irgendeinen Gegenstand in der Nähe starrte, einen Tampen, eine Klampe, einen Belegnagel oder einen Augbolzen. Dieser junge Mann machte mir viel Scherei. Sein Leiden änderte nichts an seiner Unreife. Vielmehr schien er nun vollkommen närrisch geworden zu sein, denn als er wieder einmal mit Fieber in seine Kammer gegangen war, erlebten wir, dass er plötzlich aus ihr verschwunden war. Als es das erste Mal geschah, waren Ransom und ich sehr erschrocken. In aller Stille begannen wir ihn zu suchen, bis ihn schließlich Ransom zusammengekauert in der Segelkoje fand, die vom Kajütgang durch eine Schiebetür zu erreichen ist. Als man ihm deswegen Vorwürfe machte, brummte er nur mürrisch: »Dort ist es schön kühl.« Das stimmte aber nicht. Es war nur dunkel dort. Sein an sich schon nicht sehr sympathisches Gesicht wurde durch die beständige fahle Blässe nicht gerade verschönt, im Gegensatz zu vielen anderen Männern der Mannschaft, deren Krankheit ihren Gesichtsausdruck zu veredeln schien, indem sie den unvermuteten Seelenadel der einen, die Stärke der anderen zum Vorschein brachte und in einem Falle eine ausgesprochen heitere Seite enthüllte. Es war bei einem kleinen, lebhaften, rothaarigen Mann mit einer Nase und einem Kinn vom Typ der Punch-Karikaturen, den die Mannschaft Frenchie nannte. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war er Franzose von Geburt, aber ich habe ihn niemals auch nur ein einziges französisches Wort sprechen hören. Es wirkte schon tröstlich, wenn man ihn nach Achtern ans Ruder kommen sah. Die blauen Arbeitshosen bis zur Wade hochgeschlagen, ein Bein immer etwas höher als das andere, das saubere, karierte Hemd und die weiße, anscheinend selbstgemachte Segeltuchmütze verliehen seinem Aussehen etwas besonders Schneidiges. Und seine stets lebhafte, forsche Gangart, die er selbst dann noch beibehielt, wenn der arme Kerl sich kaum noch auf den Füßen halten konnte, bezeugten seinen unbesiegbaren, mutigen Charakter. Dann war da ein Matrose namens Gambrill, der einzige Grauhaarige an Bord. Sein Gesichtsausdruck war streng. Aber wenn ich mich auch an alle Gesichter erinnern kann, diese Gesichter, die vor meinen Augen in so erschütternder Weise immer mehr verfielen, so sind doch die meisten Namen meinem Gedächtnis entschwunden. Die Worte, die wir miteinander wechselten, waren knapp und spärlich, im Hinblick auf unsere Lage sogar beinahe nichtssagend und geradezu kindisch. Ich musste mich dazu zwingen, ihnen ins Gesicht zu sehen, denn ich erwartete, vorwurfsvollen Blicken zu begegnen. Aber das war nicht der Fall. Der leidende Ausdruck in ihren Augen war schon schwer genug zu ertragen. Aber dafür konnten sie nicht. Im Übrigen frage ich mich, ob es der Gleichmut ihrer Seele war oder ihre Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden, die sie so bewundernswert machten, so meiner unauslöschlichen Achtung würdig. Was mich selbst betraf, so war meine Seele weder ausgeglichen, noch hatte ich meine Fantasie so recht in der Gewalt. Es gab Augenblicke, in denen ich nicht allein fühlte, dass ich verrückt werden würde, sondern dass ich schon verrückt war. Augenblicke, in denen ich nicht wagte, den Mund aufzumachen, aus Angst, mich durch einen Schrei zu verraten. Glücklicherweise brauchte ich nur Befehle zu erteilen. Und ein Befehl übt eine beruhigende Wirkung auf den aus, der ihn erteilt. Überdies war der Seemann, der Wachoffizier in mir, noch genügend bei Verstand. Ich befand mich in ähnlicher Lage wie ein irrer Zimmermann, der eine Kiste herstellt. Wäre nämlich dieser Zimmermann auch noch so fest davon überzeugt, er sei der König von Jerusalem, die Kiste, die er macht, würde darum doch eine richtige Kiste werden. Was ich befürchtete, war, dass mir unfreiwillig ein schriller Schrei entschlüpfte, der mich aus dem Gleichgewicht brächte. Glücklicherweise, muss ich wiederholen, bestand nicht die Notwendigkeit, laut zu sprechen. Die brütende Stille des Weltalls schien auf das geringste Geräusch wie ein Echogewölbe zu reagieren. Eine normal geführte Unterhaltung konnte man beinahe Wort für Wort von einem Ende des Schiffes zum anderen hören. Das Furchtbare war, dass die einzige Stimme, die ich überhaupt hören konnte, meine eigene war. Nachts hallte sie ganz besonders einsam zwischen den regungslosen Flächen der Segel wider. Burns, der immer noch mit jener Miene heimlicher Entschlossenheit in seiner Koje lag, fühlte sich veranlasst, viele Dinge zu benörgeln. Unsere Unterredungen waren zwar nur kurze 5-Minuten-Angelegenheiten, aber dafür waren sie ziemlich häufig. Ich lief fortgesetzt unter Deck, um meine Pfeife anzuzünden, obgleich ich damals nicht viel Tabak verbrauchte. Meine Pfeife ging dauernd aus, doch in Wirklichkeit war ich einfach nicht ruhig genug, um richtig rauchen zu können. Ebenso gut hätte ich natürlich während der 24 Stunden, die ich mich an Deck aufhielt, ein Streichholz nach dem anderen anstecken und in die Höhe halten können, bis ich mir die Finger an der Flamme verbrannte. Doch ich ging eben immer hinunter. Es war eine Abwechslung und die einzige Unterbrechung der unaufhörlichen Spannung, wobei mich jedes Mal natürlich Burns durch seine offenstehende Tür hereinkommen und wieder hinausgehen sehen konnte. Die Knie bis unter das Kinn angezogen und mit seinen grünen Augen darüber hinwegstarrend, bot er einen geradezu unheimlichen Anblick. Und da ich wusste, welche verruchte Idee in seinem Kopf spukte, hatte er auch sonst nichts Anziehendes für mich. Hin und wieder musste ich jedoch mit ihm sprechen. So beklagte er sich eines Tages, dass es im Schiff so still sei. Stunden um Stunden, sagte er, liege er hier, ohne auch nur einen Laut zu hören, so dass er zuletzt nicht mehr wisse, was er mit sich anfangen solle. Wenn sich Ransom gerade vorn in der Kombüse aufhält, dann ist alles so still, dass man denken könnte, an Bord seien schon alle tot, brummte er. Die einzige Stimme, die ich manchmal zu hören bekomme, ist Ihre, Herr Kapitän. Und das genügt nicht, um mich aufzumuntern. Was ist bloß mit den Leuten los? Ist denn gar keiner mehr darunter, der beim Pullen aussingen kann? Nicht einer, Herr Burns, sagte ich. Dazu langt es bei keinem mehr an Bord dieses Schiffes. Wissen Sie auch, dass ich manchmal nicht mehr als 3 Mann zusammenbringe, wenn ich Leute an Deck brauche? Rasch, aber furchtsam, fragte er, ist doch noch niemand gestorben, hoffentlich. Nein, das geht auch nicht, erklärte Burns entschieden. Das dürfen wir seinetwegen nicht zulassen. Wenn er einen zu fassen bekommt, dann kriegt er sie alle. Ärgerlich fuhr ich hoch. Ich glaube, dass ich über die beunruhigende Wirkung dieser Äußerung von ihm sogar ins Fluchen gekommen war, denn sie brachte mich fast um den letzten Rest Selbstbeherrschung, der mir noch verblieben war. Während der endlosen Nachtwachen war ich schon gerade genug von grauenhaften Vorstellungen heimgesucht worden. Immer wieder schwebte mir das Bild eines Schiffes vor, das in Windstille treibt oder bei umlaufenden schwachen Winden sich im Kreise herumdreht, während die Mannschaft an Deck eines langsamen Todes stirbt. So etwas ist nämlich schon vorgekommen. Burns nahm meinen Wutausbruch mit rätselhafter Schweigsamkeit hin. »Hören Sie«, sagte ich zu ihm, »Sie glauben doch selbst nicht, was Sie da sagen. Das können Sie doch gar nicht glauben. Es ist einfach unmöglich. Das gehört gar nicht hierher. Und ich habe wohl das Recht, etwas anderes von Ihnen zu erwarten. Meine Lage ist schon schlimm genug, ohne dass Sie sie mit Ihren verrückten Hirngespinsten noch erschweren.« Er blieb ungerührt. Das Licht fiel so auf sein Gesicht, dass ich nicht erkennen konnte, ob er leise lächelte oder nicht. Ich änderte meinen Ton. »Hören Sie«, sagte ich, »unsere Lage ist so verzweifelt, dass ich einen Augenblick überlegt habe, ob ich nicht in Anbetracht der Tatsache, dass wir so doch nicht weiter nach Süden kommen, versuchen soll, nach Westen zu steuern, um auf den Postdampfer-Track zu kommen. Vom Postdampfer könnten wir wenigstens Chinin bekommen. Was meinen Sie?« »Nein, nein, nein«, schrie er. »Tun Sie das nicht, Kapitän. Sie dürfen nicht einen Augenblick zögern, diesem alten Halunken die Stirn zu bieten. Wenn Sie es nicht tun, hat er bald die Oberhand über uns.« Ich ging weg. Er war unmöglich, einfach besessen. An und für sich war sein Protest schon berechtigt. Meine Idee, nach Westen zu steuern, weil dort möglicherweise ein Dampfer anzutreffen war, konnte bei ruhiger Überlegung nicht als die richtige Lösung angesehen werden. Auf der Seite des Golfes, auf der wir jetzt standen, hatten wir wenigstens dann und wann Wind, um uns, wenn auch mühsam, nach Süden durchzuschlagen. Genug zumindest, um uns die Hoffnung zu erhalten. Aber angenommen, ich hätte jetzt diese launischen Windstöße dazu ausgenutzt, nach Westen zu segeln, in eine Gegend, wo es tagelang nicht einen Windhauch gab, was dann? Vielleicht würde meine grausige Vision Wirklichkeit werden. Jene Vision von dem treibenden Schiff mit der toten Mannschaft, das Wochen später vom Entsetzen gepackte Matrosen entdecken würden. An diesem Nachmittag brachte mir Ransom eine Tasse Tee an Deck. Und während er mit dem Tablett in der Hand wartete, bemerkte er in sehr korrektem, aber doch teilnahmsvollem Ton: »Sie halten aber gut durch, Herr Kapitän.« »Ja«, erwiderte ich. »Sie und ich scheinen vergessen zu sein.«
»Vergessen?«
»Ja, vom Fieberteufel, der sich hier an Bord breit gemacht hat«, sagte ich. Ransom warf mir rasch einen seiner sympathischen, intelligenten Blicke zu und ging mit dem Tablett weg. Mir kam der Gedanke, dass ich beinahe so wie Burns geredet hatte. Ich ärgerte mich darüber. Doch ich vergaß mich jetzt oft so weit, dass ich in düsteren Augenblicken unserem Missgeschick gegenüber eine Haltung einnahm, die eher für einen Kampf gegen einen lebenden Feind gepasst hätte. Ja, der Fieberteufel hatte seine Hand bisher weder nach Ransom noch nach mir ausgestreckt. Aber er konnte es jederzeit tun. Das war einer jener Gedanken, die man um jeden Preis bekämpfen und sich drei Schritte vom Leib halten musste. Daran zu denken, dass Ransom, der gewissermaßen unser Hausmeister an Bord war, aufs Krankenlager geworfen werden könnte, war mir unerträglich. Und was würde aus der Führung des Schiffes werden, wenn es mich packen sollte? Zumal, da der Erste noch so schwach war, dass er sich nicht auf den Beinen halten konnte, ohne sich an den Kojenrand zu klammern, und der zweite Steuermann einen Zustand völliger Verblödung erreicht hatte. Es war unmöglich, sich das vorzustellen.
Helmut Kraus mit einer weiteren Folge aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner. Eine Produktion des NDR in der Regie von Anna Hartwig. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Sie finden die Aufnahme auch in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's weiter.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. Nach dem Messerattentat von Solingen geht die Diskussion über mögliche Konsequenzen weiter, etwa Verschärfungen im Waffen- oder Asylrecht. Kanzler Scholz und CDU-Chef Merz treffen sich heute Vormittag zu einem Gespräch darüber. Aus Berlin, Lissi Kaufmann.
Man müsse über die Frage der Abschiebungen sprechen, ebenso über die Frage des Waffenrechts. Das hat Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen im Inforadio des RBB gesagt. Außerdem müsse man sich die Frage stellen, wie Sicherheitsbehörden in Zeiten von Social Media Informationen darüber bekommen können, wenn schlimmste Verbrechen vorbereitet werden. Baerbock wörtlich, da gibt es sicherlich Bereiche, wo wir Gesetze nachschärfen müssen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ruft die Regierung zum Handeln auf. Im Deutschlandfunk hat er gesagt, es müssen Taten folgen. Wenn die Regierung nicht bereitstehe, dann sei das ein historischer Fehler. Er hofft, so Linnemann, dass der Kanzler einsieht, dass es so nicht weitergehen kann.
Heute startet